Ich bin 88 und das merkt man. Ich habe mit eben vor 11 Jahren angefangen, mit 77. Und ja, es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ab 80 zählt jedes Jahr doppelt. Also wirklich, so von der Kraft her. Und das, ja, manchmal denke ich, ich pfeife aus dem letzten Loch.
Moin, moin, Hamburg.
Eva-Marie Scheibe vom Heaven Can Wait Chor. Rund 2 Stunden später nach unserem Gespräch rappte sie "Wir sind zusammen groß" von den Fantastischen Vier auf der Bühne im Hamburger St. Pauli Theater. Und das klang alles andere als aus dem letzten Loch pfeifen. Aber erst einmal geht ein großes Hallo raus an euch da draußen. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid und uns eure Zeit schenkt. Ich bin eure Host, Regine Marxen, und in diesem Podcast hört ihr die Extraportion Hamburg-Liebe und trefft die Menschen, die diese Stadt bunter, besser, anders machen. Eva-Marie Scheibe zum Beispiel und ihre Chorkolleginnen. Und ihren Sohn Jan-Christoph Scheibe. Der leitet diesen sehr besonderen Chor nicht nur, er hat ihn sogar mit erfunden. Besonders ist der Chor nicht nur, weil hier wirklich nur Menschen ab 70 Jahren aufwärts mitsingen dürfen. Sie interpretieren moderne Popsongs neu. Und, Spoiler, es geht nicht darum, jeden Ton zu treffen. Es geht um Emotionen und das Leben. Und davon haben diese Damen und Herren eine Menge zu berichten. Es gibt sogar eine eigene Kinodoku über die wilde Gang. Und eigentlich möchte ich jetzt direkt loslegen und einigen von Ihnen die Audiobühne überlassen.
Mit wem spreche ich?
Matthias Seifert, 71 Jahre alt, noch.
Noch heißt bald, ändert sich das?
Ja, Ende April, 72.
Was singen Sie hier?
Ich bin Chormitglied und habe ein Mini-Mini-Mini-Solo.
Bei welchem Song?
Von Frieda Gold. Nee, falsch. Es ist ein Medley und da ist ein Stück, da singt der Chor allein, ja, und ich singe dann "Wir sind allein", ja, allein. Und das ist mit entsprechender Emotion und das macht sehr viel Spaß.
Wie lange sind Sie dabei?
Ganz jung, ich bin der Jüngste im Chor mit 71 Jahren, ja. Ich bin dabei jetzt seit ein Jahr und 3 Monate. Monate sind es jetzt, ja.
Ein Nesthäkchen.
Ein Nesthäkchen, genau, Benjamin. Ist nett zum... Ja, jetzt ist nett, mal wieder der Jüngste zu sein, ne? Sonst bin ich immer der Älteste. Ne?
Sind Sie aufgeregt vor Auftritten?
Ja, eigentlich schon ein bisschen, ja.
Tipp gegen Aufregung?
Durch, einfach machen.
Ich spreche mit Moni und ich möchte wissen, ob Moni noch aufgeregt ist vor Auftritten.
Ein bisschen schon, ja. Aber wir hatten jetzt so viele Auftritte die letzten Tage, da relativiert sich das. Und ich denke mal, so nachher, kurz bevor es rausgeht, dann werde ich unruhig. Aber jetzt noch nicht.
Du bist ein echtes Urgestein hier, ne? Du bist schon eine ganze Weile bei dem Chor, oder?
Von Anfang an dabei. Und ich habe auch jahrelang Theater gespielt als Amateurschauspielerin. Genau gesagt habe ich 50 Jahre Theaterjubiläum hinter mir.
Wow, eine echte Rampensau?
Ich bin eine Rampensau. Wow.
Was wird dein Song heute Abend? Was ist dein Lieblingssong?
Oh, was ich singe, ist "Zusammenbleiben" von den Fantastischen Vier. Da habe ich die Soli. Und mein Lieblingssong, ja, ist der natürlich, aber auch eigentlich im Grunde genommen alle, die wir singen.
Ach na doch, eigentlich ist immer ein bisschen Spannung da und diesmal darf ich auch ein Solo singen, das ist natürlich besonders toll, aber mal gucken. Also jetzt geht's eigentlich noch und ich bin das auch ein bisschen gewohnt, doch schon so aufzutreten, also ist nicht so ganz neu für mich, ne?
Heißt, du bist schon länger bei diesem Chor?
Nein, bei dem Chor bin ich erst seit 2 Jahren, aber ich habe vorher auch so Chansons gesungen im kleinen Bereichen und daher habe ich auch so ein klein bisschen Bühnenerfahrung, ja.
Klingt vielversprechend. Was wird dein Song heute Abend?
Das ist "Die Leiche" von der SDP-Band. Ich habe mich in dieses Lied verliebt. Ich finde das so abstrus und komisch und zynisch, was auch immer. Und ja, und nun darf ich das heute mal singen.
Was machst du gegen Aufregung? Hast du einen Tipp?
Oh, einfach ruhig bleiben. Und es ist doch nicht das Schlimmste, wenn man irgendwas vergeigt. Also da geht die Welt nicht unter. So. Die Haltung, denke ich. Außerdem haben wir also einen Chef, der uns immer hilft. Er ist immer dabei und das gibt einem so ein Stück Sicherheit.
Wie ist denn das, sich von seinem Sohn was sagen zu lassen?
Das fällt mir eigentlich immer leichter, weil ich sehe, er ist der Fachmann und außerdem ist er mit viel Gefühl auch dabei und das gefällt mir so.
Das heißt, du bist auch von Anfang an dabei, oder?
Ja, seit 11 Jahren. Wirklich vom allerersten Anfang an.
Wie hat sich der Chor in diesen Zeiten verändert?
Ja, also erstaunlich. Also wir sind viel flexibler geworden, viel. Ja, also ich glaube, wir können auch einfach mehr und wir können auch uns einfach mehr zumuten. Also wir sind einfach besser geworden, glaube ich, in diesen 11 Jahren.
So ein Gewusel hier. Das ist total energetisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das einen auch irgendwie nervös macht, oder? Aber vielleicht geht das nur mir so.
Nee, also vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit, diese letzte Woche, die war wirklich, ist auch einfach hart, weil wir 2 Wochen hintereinander, ein Wochenende Hannover und das letzte Woche in Ende Flensburg mit 1400 Leuten und Beifall nicht enden wollen, das berauscht natürlich, aber andererseits mit Übernachtung. Und dann jetzt hier 2-mal St. Pauli Theater, dann Bordesholm, Brunsbüttel. Das ist einfach ein bisschen viel auf einmal. Jedenfalls, wenn man schon so alt ist wie ich, nicht?
Wie alt bist du denn?
Ich bin 88 und das merkt man. Ich habe mit eben vor 11 Jahren angefangen, mit 77. Und das vor allen Dingen, es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ab 80 zählt jedes Jahr doppelt. Also wirklich. So von der Kraft her. Und das, ja, manchmal denke ich, ich pfeife aus dem letzten Loch.
Macht Singen glücklich?
Ja. Weil es heilt, es bringt Freude, es ist eine Chance für mich, einfach kreativ zu sein, es ist eine Chance für mich, zu öffnen und zu erfahren verschiedene Emotionen. Für mich Gesang ist alles.
Du bist aber auch eine Rampensau, oder? Ich meine, du sitzt hier mit diesem fantastischen Ohrring vor mir und so weiter. irgendwie für die Bühne gemacht, oder?
Ja, ich bin auf die Bühne, seit ich 4 Jahre alt war. Es ist für mich meine Zuhause.
Hast du noch Lampenfieber vor Auftritten?
Nein.
Gar nicht?
Warum? Es ist meine Zuhause.
Hast du bei Auftritten einen Lieblingsmoment?
Na, das ist eine interessante Frage. Jeder Moment, dass ich auf die Bühne bin, ist für mich wunderbar. Weil ich überlege es jedes Mal, bevor ich bei der Vorbereitung, weißt du, wie gut du das hast, Joanne? Weißt du, du bist 84 Jahre alt und die Leute will dich immer noch haben. Die Stimme ist immer noch da und manchmal, ich denke, ist es besser als vorher. Was will ich noch mehr?
Du singst aber sehr ungewohnte Songs hier auch für dich. Ne? Du kommst ja aus der Opern. Branche eigentlich. Ja. Und hier rappst du. Das muss doch total schräg gewesen sein am Anfang, oder?
Nee, weil ich bin ein Mensch, ich liebe andere Sachen. Und die Leute sind oft zu mir gekommen, einfach mit ausgeflippten Sachen. Und ich hab nur gedacht, ich probiere das. Zum Beispiel in Amerika. Ich habe gearbeitet auf mein Diplom. Und jemand ist zu mir gekommen für ein zeitgenössisches Stück. Und zuerst das auszusprechen in Amerika war für mich schwer. Und ich habe geguckt, was ist
Zeit, genösisch, aber und ja, Avantgarde, immer etwas ausgeflippt, ist immer zu mir gekommen, einfach von alleine. Ja, und ich war, ja, okay, dann war ein bisschen Angst, weil die Erfahrung war noch nicht da wie jetzt, aber ich denke, ah, so gut, ich hab etwas Neues zu erfahren. Gut, ich habe noch eine Chance.
Wie hat der Chor sich entwickelt in den letzten Jahren? Du bist ja schon sehr lange dabei.
Ja, ich bin ganz von vorne an dabei, sehr entwickelt. Andere Menschen sind dabei, Leute kommen und manche gehen. Und auf verschiedene Gründe. Und ja, es ist eine schöne Erfahrung für mich, ja.
Wie lange bist du in diesem Chor?
Seit 2 Jahren. Ich bin Chormanager und 2. Vorsitzender und singe für mein Leben gern auch im Chor. Habe aber früher nie gesungen. Nie. Never.
Woher kam dann das?
Über meine Frau, die schon seit 4 Jahren im Chor ist und irgendwann realisierte, dass ihr Mann auch Lust dazu hat. Und dann singen sie beide.
Warum macht Singen glücklich?
Weil wir den Menschen etwas geben. Und selbst mich macht das nur glücklich, weil ich dem Publikum was gebe oder wir als Chor dem Publikum was geben. Wir sprechen 3 Generationen an. Unsere eigene, Generation unserer Kinder, Generation unserer Enkelkinder. Die Menschen gehen nach Hause, sagen, ich bin glücklich, ich bin berührt, ich hatte Tränen in den Augen. Einer geht um die Alster 2 Stunden und denkt über sein Leben nach. Der nächste sagt, ich kann ja meinen Job. Wir werden eingeladen zu Veranstaltungen, wo man normalerweise sagen würde, was wollen die denn von uns? Wieso lädt uns der Veranstalter des Schweizer Kinderärztekongresses ein, sagt, ich fliege euch ein nach Bern, ich möchte, dass ihr am Vorabend auftretet. Da sind Gedanken und Ideen dahinter, die wir alle noch gar nicht komplett erfasst haben. Wir merken nur, dass wir immer mehr ansprechen, dass wir Menschen ansprechen, die völlig unterschiedliche Probleme haben. Das kann Bildung sein, das kann Erziehung sein, das kann Ehe sein, das kann Beruf sein, das kann das ganze Leben sein.
Antje, du hast hier einen Karma-Job und du machst eigentlich alles.
Ja, ich habe immer das Gefühl, bei uns ist auf der Betriebsversammlung die Hölle los, weil da sitzen dann Wolf und ich, gefühlt. Ja, ich mache alles hintenrum. Ich mache das Eventmanagement, begleite den Chor mit zu den Aufführungen, mache dort quasi Tourbegleitung und Inspizienz. Ansonsten mache ich in den neuen Sachen, die neu dazukommen, ein bisschen Choreografie, soweit den Damen und Herren das möglich ist. Ich mache die Regieassistenz für Scheibe, also arbeite eng mit Scheibe zusammen. Und ansonsten habe ich im Moment noch das Webdesign und auch den Social-Media-Bereich unter der Fuchtel.
Wir sind ja gerade Backstage und die Aufführung, der Auftritt naht. Wie anstrengend ist das, diesen ganzen Haufen im Blick zu haben und zusammenzuhalten und zusammenzutrommeln?
Naja, anstrengend ist es schon, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Also die Damen und Herren geben so viel zurück. Ich sage immer liebevoll meine durchgeknallten Alten. Und ja, das sind sie auch. Oder bei Veranstaltern sage ich auch mal gerne mit einem Augenzwinkern, du hast da 35 Kinder mit Altersstarrsinn. Und das liebe ich so an denen. Aber die zusammenzuhalten, das muss auch manchmal, habe ich mir das Gefühl, ich bin da so mit so einem Feldwebelton unterwegs und trommel mir die dann zusammen, dass sie da auch sind, wo sie sein sollen.
Gilt das auch für Scheibe?
Manchmal habe ich das Gefühl, ich verbringe die Hälfte meiner Arbeitszeit vor Ort, damit diesen mausgrauen Typen zu suchen, mit diesem Kostüm, der die dirigiert, weil er natürlich immer kurz vor knapp kommt, vorher andere Dinge hat und dann wieder weg muss. Aber er ist einfach in dem Moment, wo er da ist, immer auf dem Punkt, immer hochprofessionell. Und andersrum finde ich, ist es eigentlich ein Kompliment, dass er das Gefühl hat, er kann sich das erlauben, sagen wir mal, pünktlich zu kommen, weil er das Vertrauen hat, dass das drumherum schon funktioniert.
Das waren Matthias Seifert, Monika Gutte, Tamara Böning, Eva-Marie Scheibe, Joanna Bell, Wolf von Matzenau und Antje Schleich. Und jetzt kommen wir zu dem grauen Mann, der auch an dem Tag, an dem ich den Chor interviewte, pünktlich auf die Minute zu den Proben erschien. Und das mit den Proben, das hört sich übrigens so an.
Stürzt mal von ganz oben nach unten.
Spannend. Später wird er euch verraten, dass einer der Gründe, warum er diesen Chor liebt und seine Mitglieder wiederum ihn, ist, dass er sie behandelt wie jeden anderen Menschen da draußen auch. Klarheit vor Harmonie hat mir eine sehr gute Freundin mal mit auf den Weg gegeben. Bühne frei für Jan-Christoph Scheibe. Ich möchte mit dem Namen starten. Scheibe oder Jan-Christoph, wie darf ich dich nennen?
Ja, es gibt tatsächlich, Scheibe war mein Spitzname in der Schule, weil die Menschen zu faul waren, Jan-Christoph zu sagen. Und das hat sich so durchgezogen, das ist irgendwann mein Künstlername geworden. Aber sagen wir, Menschen, die mich Jan-Christoph nennen, sind jetzt nicht unbedingt Menschen, die ich unsympathisch finde.
Alles klar. Aber wie darf ich dich dann nennen in diesem Gespräch?
Entweder oder. Entweder Scheibe oder Jan-Christoph. Es gibt dann Menschen, die sagen, darf ich Chrissy sagen oder so, wo ich sage, nee, ganz ehrlich, dann ist irgendwie, fühle ich mich nicht angesprochen. Ich fühle mich sowohl mit Scheibe als auch mit Jan-Christoph angesprochen.
Ich bleibe bei Scheibe, weil ich die ganze Zeit, wenn ich in dieser Stadt unterwegs bin und man spricht über deine Tätigkeiten, die vielfältig sind, höre ich den Namen Scheibe. Mhm. Und auch im Internet finde ich dich unter Scheibe, in der Scheibenwelt. Das ist natürlich ein schönes Wortspiel. Du machst eine ganze Menge, du bist, ich muss selber hier mal luschern, damit ich, es wird nicht alles abdecken, aber damit ich möglichst wenig vergesse. Du bist Sänger, Komponist, Comedian, Entertainer im Hansa-Theater, Musikproduzent, Bühnenautor und Regisseur. Du bist wirklich, man kann sagen, sehr umtriebig. Mhm. Wir möchten uns in diesem Gespräch, oder ich möchte mich in diesem Gespräch mit dir vor allen Dingen konzentrieren auf ein Projekt, das du vor 11 Jahren gegründet hast. Nämlich Heaven Can Wait. Kleiner Disclaimer, ich bin ein Riesenfan. Ich habe das 2-mal schon gesehen und ich habe die gesamte Emotionspalette durchlebt.
Ja, ja, das ist natürlich so das Ziel, dass dieser Abend im Prinzip einen wirklich emotional durch eine Achterbahn schickt.
Ja.
Und eben nicht nur sozusagen auf die Tränendrüse drückt, was man ja sehr bequem machen könnte, wenn man irgendwie gebrechliche Menschen singen lässt. Das ist ja an sich schon sehr anrührend, aber wir nehmen uns eben auch selber auf die Schippe. Und das finde ich irgendwie so besonders schön, dass die älteren Leutchen so eine Selbstironie auch entwickeln. Weil das bringt mich dann sozusagen als Leiter der ganzen Geschichte noch näher an sie ran.
Du hast das, ich habe es gesagt, vor 11 Jahren rund gegründet, da warst du 50. Jetzt bist du, wir müssen da gar nicht kompliziert rumrechnen.
Knapp über 60.
Genau, im 61. Lebensjahr. Hm. Hat sich dein Verhältnis, deine Beziehung zu diesem Projekt innerhalb der letzten 10 Jahre verändert, auch weil du selber älter geworden bist?
Ja, es ist ja immer schwierig, sozusagen eine Veränderung von emotionaler Haltung auf ein Alter zurückzuführen. Ich habe während der Arbeit mit dem Chor gelernt, dass Älterwerden keine Sache ist, vor der man Angst haben muss. Das hat mich auf jeden Fall entspannt, glaube ich, in meinem Älterwerden. Also wenn man irgendwie Leute sieht, die mutig älter werden und die offen älter werden und die irgendwie neue Sachen an sich ranlassen. Und das ist ja das wirklich Besondere an dem Chor, dass diese Menschen, die ja nun alle über 70 und bis Mitte 90 mittlerweile sind, sich Liedern zuwenden, die von Menschen gesungen werden, die eben 25, 28, 32 sind und die da einfach mal 2 Generationen überspringen, was ich einfach wirklich bewundernswert finde.
Ist ja aber auch Konzept, Grundidee, diese Lieder haben natürlich eine ganz neue Bedeutungsebene, wenn Ruth, die, glaube ich, die Älteste im Chor ist mit ihren 96 Jahren und ihren, wie groß ist sie, 1,42 Meter oder so. Das ist ja Wahnsinn. Wenn die da steht und sagt, das ist die perfekte Welle, dann hat der Song natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutungsebene. Ja. Und das ist ja auch das, womit ihr da, denke ich, spielt. Ne? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Konzept in die Wirklichkeit umzusetzen? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Chor zu gründen?
Das ist ein Zufall gewesen. Also wir haben mit dem besagten Hansa-Theater, was du schon erwähnt hast, mit dem Chef Thomas Collin, habe ich zusammengesessen, weil wir ab und zu so Ideen gebären. Und er wollte eine Revue machen mit alten Varieté-Künstlern und sagte, ich habe da einen ganz tollen Stepptänzer, der ist irgendwie Mitte 80 und der wohnt in New Orleans. Und ich habe einen ganz tollen Gongspieler aus Japan, der ist eben schon 92. Und er wollte mit diesen älteren Leuten Varieté machen, was natürlich eine total bestechende, schöne Idee ist. Problem war eben nur, dass die so weit auseinandergelebt haben und man irgendwie für eine Probe, weiß ich nicht wie viele, 10.000 Euro Flugkosten da schon verursacht hätte. Und dann haben wir die Idee sozusagen aus kommerziellen Gründen wieder verworfen. Aber dann habe ich gesagt, aber singen kann man doch auch, auch im Alter. Das ist auch was Besonderes. Und da finden wir bestimmt Leute, die sozusagen im Umkreis sind. Aber dann müssen wir denen ja auch irgendwas sozusagen abverlangen, was eben ein normaler Chor nicht kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen zu sagen, dann lass die doch mal ganz junge Lieder singen. Mhm. Das war die Idee. Und das war ja erstmal nur eine Behauptung, dass das auch funktioniert. Und dann haben wir unsere ersten Shows im St. Pauli-Theater gemacht unter der Maßgabe, ja, mal gucken, wird wahrscheinlich nichts, aber dann haben wir jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und dann wurde eben innerhalb dieser 5 Tage, die wir da bestritten haben, die Verkaufskurve so nach oben gepeitscht, dass wir gemerkt haben, nee, das trifft einen Nerv. Mhm. Und dann haben wir weitergemacht.
Wie viele Leute sind da insgesamt in dem Chor? Wie groß ist der?
Der Chor hat so eine normale Chorgröße von so Mitte 30, 36, 34, so genau. Und wir versuchen das auch immer so auf dem Level zu halten. Wir haben natürlich auch dann immer wieder mal damit zu tun, dass jemand geht aus den verschiedensten Gründen. Das ist manchmal tatsächlich einfach, also es ist nicht immer nur der Tod. Man denkt natürlich immer sofort, oh Gott, ja.
Der Tod sitzt da backstage, denkt man.
Denkt man natürlich.
Wenn die Mitglieder alle 70 plus sind.
Gewisserweise ist das ja auch so. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wir haben auch Leute, die sagen, nee, ich möchte jetzt lieber nochmal auf Gran Canaria leben oder möchte mir nochmal einen Lebenstraum erfüllen oder meine Enkel besuchen oder verändern noch meinen Wohnort. Also diese Nähe zum Tod führt ja auch dazu, dass Menschen sozusagen über ihr Leben auch nochmal nachdenken und sagen, was will ich denn mit meinen restlichen Jahren noch machen?
Will ich eine neue Verpflichtung?
Will ich eine neue Verpflichtung oder will ich nochmal was ganz Neues machen? Was dann eventuell mit anderen Dingen, die man so im täglichen Leben macht, mit dem Skatclub oder mit dem Heaven Can Wait Chor, dann auch kollidiert, wo man dann die Leute entlässt und sagt, wir haben jetzt eine Sängerin, die sagt, ich möchte nochmal so ein Mehrgenerationenhaus bauen mit meinen Kindern und Enkelkindern und die ist dann weg, also weil das dann einfach sich so in Anspruch nimmt und die man dann schweren Herzens entlässt, aber wo man weiß, die macht jetzt irgendwas Tolles. Also es ist nicht immer nur so, dass uns die Leute wegsterben. Das hatten wir natürlich auch schon und das ist natürlich dann auch traurig, aber durch die Tatsache, dass man das ja schon sozusagen angesichts eines hohen Alters auch mit in Kauf nimmt, ist das dann irgendwie zumindest nicht so jäh aus dem Leben gerissen, ganz überraschend, sondern das sind ja auch meistens dann so Prozesse, wo man merkt, jemand wird schwächer und kann nicht mehr zum Chor kommen und stirbt dann irgendwann später. Also das ist eigentlich eher die Haupt Sache, das ist, also es ist bei uns noch keiner auf der Bühne jetzt gestorben, zum Beispiel, oder?
Aber es gibt einen Dokumentarfilm, Sven Halfer hat euch 3 Jahre, glaube ich, begleitet mit der Kamera, auch während der Corona-Zeit. Und da wird ja auch thematisiert, dass ein Mitglied des Chors verstirbt. Mhm. Volli, glaube ich, ne? Volli oder Volli?
Volli, ja.
Ja.
Volker, genannt Volli. Mhm.
Da merkt man schon, das macht was mit dem Chor, ne? Das ist, die sind relativ gefasst, aber das macht natürlich auch was. Und da habe ich mich gefragt, wie sehr ist man da als Chorleiter auch teilweise Seelsorger? Weil seine Frau wiederum ist dann ja in den Chor eingetreten.
Ja. Also ich brauche dann ja auch einen Seelsorger, ehrlicherweise. Also ich bin das greift mich ja mindestens genauso an. In dem Falle war es jetzt ambivalent, weil Volli kam zu mir, als er vorsang für den Chor und sagte, ich habe eine ziemlich beschissene Diagnose gekriegt und ich möchte jetzt einfach mir noch mal ein paar Träume erfüllen und einer meiner Träume ist zu singen. Und da habe ich gedacht, ja, also singen kann ja auch tatsächlich Leben verlängern und vielleicht ist ja genau dieser Schritt, den er jetzt macht, hilft ihm ja vielleicht noch ein bisschen länger hier auf dieser Erde zu bleiben. Und so war es dann auch. Also er hat dann sozusagen über sozusagen seine, wie sagt man dazu, die Lebenserwartung, die ihm der Arzt noch gegeben hat, hinaus, hat er noch irgendwie bei uns eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, hat uns auch wahnsinnig unterstützt. Und dann merkte man irgendwann, nee, der Krebs kommt zurück und dann ging es auch tatsächlich relativ schnell. Und das war natürlich so ein Loch, was gerissen wurde, aber von dem wir von vornherein wussten, dass es kommen wird. Witzigerweise haben mich die Alten da mehr gestützt, als ich, dass ich die Alten gestützt hätte. Wirklich, also je älter die Leute werden, desto gefasster sind die eigentlich auch, was den Tod betrifft. Also das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die haben den schon genau im Auge. Ich habe ehrlicherweise mit keinem meiner Sänger darüber gesprochen, aber ich stelle mir das auch so vor, das ist ja dann irgendwie, man hat ja sein Leben so vor sich und wenn man irgendwie mit 18 sagt, so, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein soziales Jahr und dann gehe ich studieren und vielleicht gehe ich mal ins Ausland und dann mache ich mal beruflich und so, ding, 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 dass man als älterer Mensch sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Jahre, wo ich irgendwie noch was machen kann und dann reserviere ich mir schon mal einen Heimplatz, eventuell auch mit einer Pflegestation, damit ich, wenn ich dann irgendwie selber nicht mehr meine Betten machen kann, damit ich weiß, dass das jemand für mich macht. Also das ist ja irgendwie, glaube ich, auch im Kalkül der Leute.
Ja.
Und ich glaube, dass die tatsächlich den Tod schon irgendwie auch mit in ihrer Kalkulation drin haben und von daher auch gefasster sind.
Beeindruckend fand ich auch gerade tatsächlich Thema gefasster oder auch Dinge jetzt noch machen, die weiblichen Biografien, weil da ganz viel dieses sich freispielen war, zum ersten Mal im Leben, nach einem Leben, das so fremdbestimmt ist, auch in dieser Care-Arbeit, die eben weiblich ist, in deren Generation noch viel stärker, dieses Gefühl, ich stehe jetzt auf der Bühne und ich singe mich hier echt frei. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass ein Chor sowas leisten kann. Wird dir das noch bewusst, wenn du da mit denen arbeitest, dass dieser Chor diese Funktion auch hat?
Nee, das ist ja meine Hauptarbeit eigentlich, die Sänger und Sängerinnen von ihrer Verschlackung zu befreien und einfach zu sagen, wo ist dein direkter Zugang zu dem Song?
Stelle ich mir total anstrengend vor, weil diese Generation hat ja nicht gelernt, Emotionen freien Lauf zu lassen,
schon
gar nicht auf einer Bühne.
Ja, ja, aber das ist sozusagen bei den Herren fast noch schwieriger.
Ja.
Also weil die Herren natürlich auch geprägt sind von einer Zeit, keine Emotionen zeigen, du musst der Ernährer sein, du musst sozusagen für alle da sein und das alles tragen und stemmen und darfst eben nicht weich sein und darfst irgendwie keine Gefühle haben. Das ist dann fast noch anstrengender für die, aus dieser Verpanzerung und diesem Chitin irgendwie so auszubrechen. Aber das ist eben tatsächlich auch Arbeit und das kann man schaffen.
Wie machst du das? Wie arbeitest du mit denen?
Naja, also ich versuche einfach wirklich zu fragen, warum singst du das Lied? Warum? Also es geht mir nicht darum, richtige Töne zu hören und dass die dann immer den Text drauf haben, sondern ich will ja wissen, was die mit dem Lied verbinden. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Weg, den man gehen muss. Und manchmal sage ich dann auch, du, das glaube ich dir nicht, was du mir gerade vorsingst.
Knallt es auch mal in den Proben? Also es sind ja Menschen mit einer Biografie und einem Standing. Die lassen sich ja auch nicht alles sagen, logischerweise. Müssen sie ja auch nicht.
Nee, aber es ist ja auch sozusagen, wir haben ja, es geht ja um die gute Sache. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendjemanden bewerte, sondern es geht darum, dass ich einfach nur ein Feedback darüber gebe und sage, ein Lied singen heißt sozusagen emotional zu sein und diese Emotionalität, von der du denkst, dass du sie hast, die kommt bei mir nicht an. Und was können wir tun, an welchen Schrauben können wir drehen, damit wir das hinkriegen? Es gibt ja keine Objektivität in der Kunst. Andererseits ist es schon relativ offensichtlich, ob jemand ein Lied gut singt oder nicht. Und gut singen hat nicht was mit richtig singen zu tun. Und das glauben die mir und sagen wir über die Jahre, die wir jetzt diesen Chor schon haben und mit den Erfolgen, die wir auch feiern, merken die auch, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass das natürlich irgendwie, dass das, was ich denen sage, schon irgendwie dann anscheinend auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Und wichtig ist einfach, dass man Bilder findet, dass man irgendwie den Leuten hilft, eine richtige Interpretation zu finden. Und das, die sind ja selber am Suchen. Und sind dann ganz dankbar, wenn man irgendwie sie bei der Hand nimmt und sagt, guck mal, also so klingt das jetzt und da könnte es hin und welche Schritte müssen wir gehen, damit du das hinbekommst.
Okay, das ist, stelle ich mir vor, ein ganz anderes Arbeiten als das, was du sonst machst, oder? Braucht es mehr Geduld und noch mehr Fingerspitzengefühl?
Also ich glaube, eines der großen Geheimnisse, warum ich diesen Chor so liebe und der Chor, glaube ich, mich auch so liebt, liegt darin, dass ich die so behandle, wie ich jeden anderen Menschen auch behandeln würde.
Ja.
Ich gehe überhaupt nicht auf die zu und sage, also dafür, dass du so alt bist, hast du das ganz toll gesungen, weil das ist überhaupt nicht mein Maßstab. Wir machen ja nicht Paralympics, sondern es geht mir darum, dass man sagt, warum wird das Lied eigentlich besser, wenn du das singst? Das ist mein Anspruch. Und das honorieren die, glaube ich, auch. Dass man irgendwie wirklich etwas arbeitet. Und das ist ja alle, die in den Konzerten waren, sagen das ja auch. Das ist jetzt nicht gesungen wie Whitney Houston, aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Wir sind ja keine Coverband. Wir sind ja die Bremer Stadtmusikanten. Ich sammle ja die Leute zusammen, die in anderen Chören rausgeschmissen werden, weil sie zu alt sind. Und ich versuche ja genau das Alter zu einer Stärke zu machen und zu sagen, pass mal auf, man kann das jetzt als Schwäche begreifen, dass man sagt, ich kann nicht mehr irgendwie einen Ambitus von 3,5 Oktaven singen. Aber was habe ich denn sozusagen an Pluspunkten gesammelt in meinem Lebensweg und wie kann ich das sozusagen gewinnbringend einsetzen? Das ist mein Ansatz.
An dem Punkt würde ich gerne ansetzen, Wie akquirierst du die Chormitglieder? Also einige haben dann ja auch Solistenparts zum Beispiel. Wie wählst du die aus? Je nach Song? Oder wie gehst du da erstmal, fangen wir bei den Leuten an. Wo holst du die her?
Naja, also es kommen natürlich immer wieder Leute, die sagen, wir wollen gerne mitsingen und dann haben wir entweder Bedarf oder keinen Bedarf. Und wenn wir Bedarf haben, dann ist auch ein bisschen die Frage, welche Stimmlage ist das zum Beispiel? Und dann gucke ich mir an, ob Leute Geschichten erzählen können. Mhm. Also ich gucke mir einfach an, ob ich die Menschen spannend finde.
Das heißt, es gibt auch manchmal ein Nein. Da wird jetzt die Video
ganz oft, genommen. Ganz oft, ehrlicherweise. Also diese ersten 35, die habe ich aus 120 Leuten ausgesucht. Und da waren jetzt nicht nur die besten Sänger dabei. Also da waren so einige Leute dabei, die sagten, ja, ich singe in der Bachkantorei Schnie, Schnei, Schnu und so. Und waren dann auch wahnsinnig, fanden sich selber auch toll als Sänger. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, also Intonation ist super. Aber ganz ehrlich, was du mir jetzt solistisch vorgesungen hast, fand ich total langweilig. Also das habe ich jetzt so nicht gesagt, aber ich habe gesagt, das hat mich nicht abgeholt. Oder ich habe jetzt irgendwie so. Es gibt Menschen, die sind von sich selber sehr überzeugt. Das ist aber nicht unbedingt, reflektiert nicht unbedingt das, was sie auf der Bühne machen. Und die schicke ich dann nach Hause und sage dann, du singst doch weiter im Bachchor, ist doch super, dann bist du da doch super aufgehoben. Aber dann bist du hier vielleicht nicht richtig. So, also, und andere Menschen denken und sagen, ja, ich kann gar nicht singen oder so, aber haben den Spirit. Also wir haben mit einem angefangen, ein anderer Volker, der war Kapitän zur See früher und der konnte überhaupt nicht singen. Der ist von seiner Frau dahin geschickt worden, der ist ja auch im Film.
Ja.
Genau. Und der konnte wirklich überhaupt nicht singen und der konnte auch nicht zählen. Und dann habe ich ihm I Feel Good gegeben, weil der so eine positive Lebensausstrahlung hatte von James Brown. Und der konnte gar nicht zählen. Und dann musste ich der Band beibringen, dass sie sozusagen immer auf sein I Feel Good einsetzen mussten, weil er nicht auf die Band einsetzen konnte. Also habe ich 4 Mann Band auf ihn einsetzen lassen. Das hat dann funktioniert. Und die Nummer war ein Riesenerfolg. Und mittlerweile ist Volker nach 11 Jahren Proben so, dass der wirklich 1, 2, 3, 4, bumm, setzt er ein. Also der kann jetzt zählen. Und der kann jetzt richtig intonieren und hat einen Riesensprung gemacht. Das heißt, du kannst singen lernen, aber du kannst nicht Geschichten erzählen lernen. Wenn du ein Langweiler bist, bist du ein Langweiler. Dann wirst du nie im Leben spannende Geschichten erzählen.
Hartes Urteil.
Ja, ist ein hartes Urteil, aber die müssen ja nicht alle auf die Bühne.
Ja.
Also ich bin mit sehr vielen netten, langweiligen Menschen befreundet. Vielleicht bin ich selber auch langweilig, ich weiß es nicht. Aber ich weiß genau sozusagen, ob jemand mir was Spannendes erzählt oder ob ich nebenbei auf die Uhr gucke oder irgendwie meine Mails checke.
Okay, also Volker hat gewonnen. Und was ich auch mitgenommen habe, du musst als Band auch noch ein Stück weit flexibler sein, wenn du in diesem Chor mitarbeitest,
ja,
oder?
Ja, ja,
also,
genau. Die Band muss den Kopf immer oben haben, weil die Solisten tatsächlich sehr interessante Kapriolen schlagen. Und es sehr oft so ist, dass ich dann nicht die Solisten dazu bringen kann, dahin zu singen, wo es eigentlich hingehört, sondern es ist für mich leichter, die Band dahin zu bringen, wo der Solist gerade ist. Es ist tatsächlich so. Also wir haben ja in der Musik immer dieses Zählen, dass man so bis 1, 2, 3, 4, dann geht es von vorne wieder los. Und sehr oft passiert es dann, dass ein Solist einfach auf der falschen Zählzeit einsetzt. Und dann winke ich der Band und dann gebe ich denen eine neue 1. Und dann spielen die eine neue 1. Und dann sind wir wieder da, wo wir hin sollen. Und das merken auch sehr viele Zuhörer, merken das gar nicht.
Das ist ja eh immer, man denkt sich selber, oh Gott, das ist ja fürchterlich gewesen und dann fragt man und kein Mensch hat es gemerkt.
Ja.
So unten, oder? Das
genau, also da haben wir mittlerweile eine Routine entwickelt, wo wir irgendwie das Gefühl haben, so das kriegt keiner so richtig mit, ja.
Aber das ist ja auch wirklich eine andere Form von Perfektionismus, an der ihr da arbeitet, oder?
Genau, genau.
Immer ganz anders und neu interpretiert. Und die Songs, die ihr jetzt da habt, sucht ihr die demokratisch aus oder bist du da und sagst so, ich habe hier diesen Song?
Also Demokratie und Chor, das funktioniert nicht.
Echt nicht?
Nee, also finde ich nicht so richtig. Nein.
Wahrscheinlich sind die einfach alle zu wenig langweilig.
Ja, nein, es ist tatsächlich so, du kannst ja auch Orchester proben. Also welcher Dirigent ist denn da demokratisch? Also man kann natürlich irgendwie den Leuten versuchen zu erklären, warum man Dinge macht, aber keine Ahnung, ein Symphonieorchester wird ja nicht deswegen berühmt, weil der dritte Bratschist von links auch nochmal gesagt hat, ob er das Tempo jetzt irgendwie an der Stelle langsamer oder schneller nehmen würde, sondern da muss einer vorne sagen, pass mal auf Leute, das ist mein Ansatz, ich empfinde Wagner so oder den Beethoven so oder den Alban Berg so und das machen wir jetzt so. Und dann kann man hinterher gucken, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Und wenn es dann nicht geklappt, ist ja ein bisschen wie ein Fußballtrainer. Da kannst du auch nicht sagen, jetzt diskutieren wir mal die Aufstellung. Also das klappt nicht. Du hast natürlich deine Leitwölfe, wo du sagst, okay, irgendwie, da hole ich mir ein Feedback. Und man sollte natürlich schon reflektiert an so eine Arbeit rangehen. Aber dass man jetzt demokratisch abstimmt, das funktioniert nicht. Und von daher suche ich die Lieder aus. Und dann gibt es natürlich immer, wenn wir neu anfangen, auch so Gemurre, es ist ja nur Lärm oder so. Und dann beschäftigt man sich damit und dann entweder springt der Funke über und dann ist es toll oder man merkt, nee, klappt irgendwie nicht und dann bin ich natürlich auch Manns genug zu sagen, dann fliegt die Nummer halt wieder raus.
Idee hat nicht funktioniert.
Genau.
Hast du da ein Beispiel für eine Idee, die nicht funktioniert hat?
Ja, also wir haben zum Beispiel eine Nummer von SDP geprobt, die hieß So schön kaputt und die fand ich vom Text her so toll. Also weil der Text ist im Prinzip, ich habe so meine Narben und ich hab so Dreck unterm Fingernagel und das ist doch eigentlich das Perlmutt meines Lebens und das macht mich doch sozusagen zu einem Individuum und das singen die eben, die sind, gut, mittlerweile sind die vielleicht auch so Mitte 30 oder schon Ende 30, aber es ist natürlich toll, wenn das Leute singen, die dann um die 80 sind. Mhm. Also ich bin so schön kaputt. Und das war eine Nummer, die haben wir geprobt und da habe ich gemerkt, nee, der Funke springt nicht. So, und da hat eigentlich alles gestimmt, aber irgendwas dann doch nicht und dann haben wir es später uns nochmal vorgenommen und dann ging's. Also manchmal ist es auch so ein Reifeprozess oder so ein Bewusstwerdungsprozess, der dann einfach manchmal länger dauert und manchmal geht der auch schneller.
Ich bin ein großer Ted Lasso-Fan, weil du gerade eben diese Fußball-Analogie aufgemacht hast oder diese Fußball-Metapher. Und ja, auch da haben wir ein hierarchisches System, aber du merkst auch, du sagst es, du brauchst Leitwölfe und du musst ein Team formen mit Hilfe dieser Leitwölfe. Wer ist denn Leitwolf bei euch bei Heaven Can Wait?
Ja, das habe ich mich, während ich den Satz sagte, auch gerade gefragt. Es ist tatsächlich so, dass sich die Solisten natürlich irgendwie nach vorne stellen und so ein Lied verkaufen müssen. Und ich merke es eher darüber. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Leitwolf-Sitzung machen und dann die Leitwölfe knurren, welches Lied sie haben wollen oder nicht haben wollen, sondern es bewahrheitet sich eigentlich immer in der Performance.
Und Wölfinnen.
Und Wölfinnen natürlich. Mhm. Wölfinnen, ja. das ist eine Performance-Geschichte. Das klappt oder das klappt nicht. Und so ein Solist ist dann entweder im Saft oder nicht im Saft. Und daran merke ich es eigentlich. So. In der Hauptsache. Oder dass man irgendwie, keine Ahnung, es geht meine Augenbraue hoch oder so, wo ich merke, so. Aber es gibt jetzt tatsächlich kein Diskussionsforum, wo wir irgendwie sagen, so, jetzt sagt jeder mal, wie er das Lied empfindet, magst du mal was dazu sagen? So, das haben wir tatsächlich nicht. Und das, vielleicht wäre das in anderen Chören anders, in dem Chor. Da wir auch über die alten sozusagen Prägungen gesprochen haben, das sind die auch irgendwie nicht gewohnt. Und das bringt natürlich einem viel mehr fröhliche Probenzeit. Also ich finde ja diskutieren auch nicht immer schön. Also das macht ja nicht immer Spaß, weil jeder muss was sagen, jeder muss ernst genommen werden. Ach, du hast das noch nichts gesagt, jetzt möchte Beate auch nochmal was sagen und so. Das ist ja kein spaßhaftes Proben. Sondern Singen ist ja, macht ja deswegen Spaß, weil man gemeinsam irgendwas tut und weil man in eine gemeinsame Energie kommt. Und diskutieren ist das Gegenteil von gemeinsam in eine Energie kommen. Wir leben in einem demokratischen Staat und es ist auch toll, dass jeder sich einbringen kann. Aber ich glaube, es gibt auch Momente, wo man sagt, jetzt rudern wir einfach einen Achter oder einen Sechser und alle und einer gibt das Kommando und wir ziehen alle gemeinsam durch. Also Gemeinsamkeit kann auch wahnsinnig sinnstiftend sein und auch entlastend sein, weil man sagt, ich bin jetzt eben nicht verantwortlich, sondern ich bin ein Teil, gebe meinen Teil, gebe das Beste, was ich kann und es kommt was Schönes am Ende dabei raus, im Idealfall.
Gibt es manchmal Konkurrenzsituationen um so Listenrollen?
Ja, natürlich, klar. Logisch. Ja, ich bin immer so autistisch, dass ich dann auch zum Teil mir gar nicht merke, wer das Solo singt oder dann nicht weiß, wer als Ersatzsolist dann da ist und so. Aber dann bin ich so irgendwie, das kann ich mir irgendwie nicht merken und dann merke ich, wie wichtig den Solisten und Ersatzsolisten und Solistinnen das dann ist. Und dann denke ich mir, oh shit, da hätte ich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr irgendwie drauf achten müssen. Klar, da gibt's schon. Und vor allem, was auch ganz süß ist, dann sagen sie immer so, ja, nee, da kommt jetzt eine Bekannte von mir oder der und der und da möchte ich jetzt das Solo gerne singen. Also das ist natürlich schon auch eine Form der Selbstdarstellung. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, solange der Song irgendwie dann auch so rüberkommt, dass alle was davon haben, ist es dann auch für mich völlig in Ordnung. Ich nenne es bei den Proben immer, wenn die Bäckersfrau dann kommt und man vor der Bäckersfrau angeben will. das finde ich dann auch völlig in Ordnung.
Naja, ich meine, man macht das ja nicht nur aus rein altruistischen Gründen heraus, oder?
Natürlich nicht.
Nein. Wollen die ja auch gesehen werden, so wie du natürlich. Ja auch gesehen werden willst mit diesem Projekt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Konkurrenzsituationen gibt.
Ja, es war in dem Fall, das hatte ja mit gesehen werden wollen erstmal gar nichts zu tun, als das Projekt anfing, weil ich ja im Prinzip eigentlich nur mit einem Menschen am Schreibtisch saß und sagte, was kann man als nächstes Projekt machen? Und dass dann da so ein Chor dabei rauskam, das war im Nachhinein natürlich völlig absurd, weil mein Vater ja Chorleiter war.
Ja.
Und ich natürlich beruflich in eine völlig andere Ecke gegangen bin und auch ganz bewusst gegangen bin. Und dann auf einmal mich selber als Chorleiter wiederfand und mir dachte, das ist jetzt ja eigentlich auch totaler Wahnsinn, dass man dann so nach 30 Berufsjahren irgendwie da landet, wo der Vater auch war. Fand ich dann auch interessant. Aber ich habe da schon eher, sozusagen in all meiner Dominanz, habe ich dann doch eher eine dienende Funktion. Und das finde ich auch total okay. Also weil meine Aufgabe ist es im Prinzip, Songs zu finden, wo diese Menschen sozusagen am besten strahlen können. Und wo sie sozusagen ihre Kompetenz, in dem Falle das Alter und ihre Altersweisheit, zur Geltung bringen können. Gut, dass man dann sagt, das hat er dann toll ausgesucht oder das hat er gut zusammengestellt und so. Da freue ich mich natürlich drüber. So, aber im Prinzip bin ich erstmal der versucht, den Rahmen zu schaffen, damit das so wirkt, als sei das alles gar keine Arbeit gewesen.
Wie ist denn, Stichwort Arbeit, und man steht da, wo der Vater vielleicht mal gewesen ist. Wie ist es denn, mit seiner eigenen Mutter zu arbeiten? Denn deine Mutter ist ja auch Mitglied dieses Chors, oder?
Ja, das ist total cool.
Ja?
Ja, das ist total super. Also das war auch eine der Gründe, die mich dazu bewogen hat, dieses Projekt dann überhaupt zu machen, weil als wir eben am besagten Schreibtisch saßen und uns dazu entschlossen hatten, das mal zu probieren, da sagte dann Thomas, ich habe eine Künstlerin, die ich da total sehe, und das war bewusst Joanne, die eben schon bei seinem Vater früher die Musicals Porgy and Bess und sonst was gesungen hat und für ihn auch so eine Art, ja, Mutterersatz war. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du eine hast, habe ich auch eine. Weil ich eben wusste, dass meine Mutter diesen Humor versteht und auf diese Challenge Lust hat, zu sagen, ich singe jetzt Lieder, die nicht sozusagen, die ich nicht täglich höre. Und da sozusagen, es hat ja auch was Schauspielerisches, dass du irgendwie sagst, ich bin jetzt jemand, der ich eigentlich nicht bin. Und daran Spaß zu haben. Und da meine Mama früher viel so geschauspielert hat und da sehr viel Freude dran hatte und so diverse Projekte da auch gemacht hat, wusste ich, dass sie da irgendwie wahrscheinlich ganz gut aufgehoben ist. Das war toll, und dann hat sie eben auch sozusagen mit der Intelligenz, die sie hat, natürlich auch begriffen, worum es in dem Projekt geht, und natürlich auch so ein bisschen manchmal an der einen oder anderen Stelle mir so auch die Stange gehalten. Also wenn es so darum ging, dass man sagt, jetzt hören wir uns mal eine Nummer von Rage Against the Machine an. Und das ist eben nicht nur Lärm, sondern das hat eine Energie und das hat irgendwie hat was, was wir auch benutzen können für uns und wo wir als ältere Leute auch gut dastehen, wenn wir das tun. Da hat sie mich auch sehr unterstützt, muss ich sagen. Und wir hatten natürlich auch immer auch ein Thema, wenn man irgendwie so spazieren ging oder wenn man irgendwie sich zum Essen traf oder so, hatte man auch immer wieder so eine Ebene, über die man sich unterhalten konnte, was ja auch toll ist.
Das heißt, eure Beziehung hat sich dadurch auch noch mal ein bisschen verändert, gedreht. Spannend. Es gibt einen Film, der erscheint im April meines Wissens auf DVD für Menschen, die noch einen DVD-Player haben. Oder ich denke mal, man wird ihn dann auch streamen können irgendwo. Wie war das für dich, dieses Projekt im Kino sehen zu können?
Völlig irre. Also das war natürlich jetzt, der Film hat ja sozusagen mit unserer kreativen Arbeit nur dadurch zu tun, dass er das filmt, was wir auf der Bühne machen und wie wir proben. Aber ich war jetzt ja sozusagen in die Gestaltung des Filmes nicht kreativ eingewoben. Und dann hast du eine Situation, dass du weißt, da ist jemand, der filmt dich, aber du weißt im Prinzip nicht, was am Ende dabei rauskommt. Welche Szenen werden genommen, welche werden rausgeschnitten.
Das ist für so einen Chorleiter schwer, der sonst alles in die Fäden in den Händen hält, oder?
Ja, das ist natürlich eine totale, quasi du gibst die Verantwortung an der Garderobe ab und weißt nicht, was dabei rauskommt. Ich hatte bei Sven ein sehr gutes Gefühl.
Ja.
Und sonst hätte ich mich darauf, glaube ich, auch nicht eingelassen. Und das hat er natürlich bei allen anderen auch geschafft, so eine Atmosphäre zu erzeugen, die wirklich fast familiär war. Also der hat sich quasi wirklich von den ganzen Protagonistinnen und Protagonisten fast so adoptieren lassen. Der war dann so gar nicht mehr da so richtig. Und die Kamerafrau Julia hat das auch super gemacht. Genau, und dann hast du im Prinzip, weißt du, jetzt gibt es eine Filmpremiere und dann fragte er mich, willst du den Film vorher sehen? Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht, weil ich kann ja eh nichts ändern. Also wenn es dann irgendwas gegeben hätte, was mich gestört hätte, dann hätte ich eh nichts machen können. Dann kam die Presseerklärung raus und da stand dann irgendwas drin von, ja, und Jan-Christoph Scheibe, der ja auch irgendwie immer wieder Probleme mit seiner Mutter hatte, wo ich sagte, was denn für Probleme mit meiner Mutter? Und dann habe ich schon so mit meiner Mutter gesprochen und gesagt, du, weiß ich nicht, ich habe da jetzt gerade die Presseerklärung gelesen, da steht irgendwas vom Problem drin, ich habe keine Ahnung.
Haben wir ein Problem?
und sie so, nee, und ich so, eigentlich auch nee. Und dann stellte sich auch raus, dass sich dann, dass irgendwie dieses typische, die Presse schreibt was und sich zusammen, was dann so in jedem Standard-Pressetext drinsteht, die schwere Kindheit ist, bla bla bla.
Du brauchst eine Heldenreise, wo immer du die Heldenreise
ja, ja, genau, genau, die wird dann da so hergeschrieben. Und dann saß ich drin und war total begeistert von dem Film und fand, dass der so sensibel wirklich auch mit prekären Themen umgegangen ist, die wir natürlich auch immer wieder haben in der Konstellation. Das fand ich großartig und es war natürlich irre, wenn du dann deine eigene Mutter siehst, die auf, ich weiß nicht, wie groß ist die Leinwand im Cinemax 1, gigantisch, ja.
Mama.
Das war dann die Übermama. Nee, das war dann schon irgendwie sehr, sehr toll. Ja, und das war natürlich auch irre lustig zu sehen, wie das so auf die Sängerinnen und Sänger reflektiert.
Hat es dir noch eine neue Geschichte erzählt über dieses Projekt? Weil du bist dann ja auf einmal so externer Zuschauer, sonst ist man so involviert. Mhm. Und klar, man kann viel reflektieren. Ich glaube, das machst du auch. Aber hat dir das nochmal so eine neue Perspektive eröffnet?
Absolut, ja, ja. Das war natürlich auch spannend. Ich habe auch zum Teil, also ich war ja noch bei den seltensten Fällen mal bei Leuten zu Hause. Ich habe ganz viele Wohnzimmer gesehen, die ich noch nie gesehen hatte und so in dem Film. Das fand ich irgendwie spannend. Und so das Leben der Leute, das hat er ja auch ganz schön eingefangen, wenn die dann da irgendwie am Park auf der Bank sitzen und auf den Ententeich gucken. Und waren alles private Momente, die man natürlich irgendwie ahnt, aber die man jetzt natürlich bei der Vielzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht so wirklich vor Augen hat.
Aus dem Ganzen ist jetzt inzwischen auch eine Academy rausgegangen oder rausgekommen, da hat sich was entwickelt. Welche Funktion hat diese Academy, die Heaven Can Wait Academy? Erzähl nochmal kurz.
Wir nennen sie ja ganz deutsch Akademie, aber Academy klingt natürlich auch total cool.
Ah, ich dachte, das hat sowas.
Academy, yeah.
Ja, internationales.
Wow. der Ursprung war der, dass ganz oft Leute zu mir kamen und sagten, ich bin noch nicht 70, ich würde aber auch gerne singen, was soll ich denn machen? Und ich würde vor allen Dingen diese Form von Musik gerne singen. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, vielleicht kann man sowas tatsächlich mal anbieten. Zeitgleich habe ich gedacht, wir suchen ja immer auch Nachwuchs und habe gedacht, okay, vielleicht kann man die da schon mal so ein bisschen an das Thema ranführen und schon mal so ein bisschen vorbilden. Und dann war natürlich die Idee auch, und das war ja so ein Aspekt, der im Chor auch eine unglaubliche Rolle spielt, dieses soziale Gefüge, was ich da gebildet hat und diese Freundschaften und Liaisons und dass da wirklich Leute zusammen sagen, Mensch, jetzt machen wir mal einen Ausflug und fahren mal dahin oder gehen mal zusammen ins Kino oder besuchen uns gegenseitig. Was ja, je älter man wird, desto schwieriger wird das ja, sozusagen so ein Telefonhörer, der wiegt dann ja wie Blei, wenn man den in die Hand nimmt und sagt, jetzt rufe ich echt jemanden an und frage den, ob der Zeit hat oder so, was so ganz normal ist, wenn man so früher so, wo hängst du denn heute noch so rum oder was chillen, wo wollen wir chillen oder so, das ist ja völlig normal. Und je älter man wird, desto gewichtiger wird das, so eine Frage zu stellen. Und das ist sozusagen durch diesen Chor, hat das nochmal denen auch so eine Luft gegeben. sich auch wirklich ja sozial zu vernetzen und das ist so ganz entzückend. Wo war ich jetzt gerade? Was war der Ursprung der Frage?
Die Academy, die eine Akademie ist.
Genau. Und bei der Akademie, die auch eine Academy ist, ist es eben auch so, dass ich sozusagen versuche, diese Kunstgattungen miteinander zu vernetzen. Das heißt, ich habe einen Schreibkurs da, wo Damen und ein Herr jetzt so Sachen schreiben und jetzt schreiben die zum Teil Songtexte für den Chorkurs. Die dann wieder sozusagen vielleicht diese Songtexte irgendwann singen werden und die schreiben vielleicht auch mal Spielszenen für den Schauspielkurs und die Dozentin vom Schauspielkurs gehen mal in den Schreibkurs und bringen denen bei, wie man Poetry Slam Texte spricht und wie man irgendwie und dadurch entstehen so auch da nochmal so Verbindungen zwischen den Kursen, was ich auch total spannend finde. Und wir haben jetzt eben auch eine Filiale in Lübeck zum Beispiel aufgemacht, die jetzt auch einen Chorkurs haben, machen jetzt demnächst auch einen in Hannover auf und in Flensburg. Und irgendwann kommen diese Chorkurse zusammen und singen alle zusammen die gleichen Songs. Und dadurch findet so eine Vernetzung von älteren Leuten statt, was ich total cool finde. Also weil die dadurch irgendwie nochmal so in Bewegung kommen und irgendwie Kontakte aufnehmen, was in dem Alter eben nicht mehr so richtig selbstverständlich ist.
Spannend. Ich sag doch, Academy, das wächst doch. Das wird doch ein internationales Geflecht.
Genau, die Heaven Await Academy Barcelona kommt jetzt zu Besuch.
Ja, das wäre doch was, oder? Ja,
natürlich toll, klar, logisch.
Wo will der Heaven Can Wait Chor hin?
Ja, bisher haben wir uns so tragen lassen. Und was wir jetzt als nächstes vor Augen haben, ich habe gesagt, wir müssen jetzt noch mehr Künstler werden. Also wir haben ja immer fremde Titel zu unseren eigenen Titeln gemacht. Und ich finde, der Film hat nochmal präsentiert, dass alte Leute wirklich was zu sagen haben. Und dass man als jüngerer Mensch auch wirklich davon profitieren kann. Und dass es nicht nur so ist, ah ja, Opa erzählt wieder vom Krieg oder dass sie damals gehungert haben oder so, sondern dass man auch wirklich sagt, was ist denn die Weisheit des Alters? Wo können wir denn tatsächlich irgendwie Gewinn schöpfen aus dem, was ein älterer Mensch uns aus seiner Lebenserfahrung erzählt? Und das kommt im Film, finde ich, super rüber, dass dieses Moment von leb jetzt, der Tod kann jederzeit kommen und sei da und nutz die Chance, die sich dir bietet. Ich finde, das ist ein sozusagen, wenn man aus diesem Film geht, hat man das so inhaliert. Das hat irgendwie, finde ich, auch Sven Halfahr, der Regisseur, sehr schön so diffundiert, rausgekitzelt und destilliert. Und das wollen wir jetzt eben sozusagen als Künstler machen, dass wir sagen, okay, wir schreiben jetzt tatsächlich eigene Songs und bringen sozusagen diese Messages irgendwie über die Bühne. Das ist sozusagen das Nächste, was wir jetzt angehen wollen. Nicht nur, aber sozusagen als Ergänzung zu dem, was wir bisher schon so erfolgreich gemacht haben.
Wie sagt Joanne, alles ist möglich.
Alles ist möglich. Weißt du, sagt sie, alles ist möglich.
Weißt du?
Man wird euch in diesem Jahr auch noch öfter live erleben.
Unter anderem im Stadtpark, oder?
Genau, da sind wir gerade sozusagen in den letzten Zügen. Carsten Jahnke hat uns das hoch und heilig versprochen. Der Termin steht schon fest. Jetzt müssen noch die Verträge festgezurrt werden. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie wirklich bald über die Bühne geht. Genau, Stadtpark, das erste Mal.
Große Bühne.
Große Bühne. Aber warum nicht? Also wir spielen ja jetzt wirklich schon sehr große Bühnen. Also wir haben jetzt in Flensburg das Deutsche Haus. Das hat 1400 Plätze. Das haben wir jetzt ausverkauft am 9.3. Und also von daher darf der Stadtpark kommen.
Was steht denn auf so einem Rider, wenn deine Mannschaft da einrollt, Backstage, auf dem berühmten Backstage-Rider? Was braucht deine Crew dringend dort?
Nein, die sind ja wirklich...
Der Wodka wird es ja nicht sein, oder?
Nein, tatsächlich, da sind sie ja... Also man ist ja im Alter, verträgt man weniger Alkohol. Da sind sie wirklich sehr bescheiden, freuen sich dann später über das Bier. Da sind die sehr, sehr humble, sehr, sehr, sehr bescheiden und belegte Brote, vielleicht ein Süppchen und... Also da haben wir nicht dieses, meine Garderobe muss weiß gestrichen sein und da müssen irgendwie Lilien drin sein, aber sie dürfen nicht riechen oder so. Das haben wir tatsächlich so. Die Mariah Carey Bühnenanweisungen haben wir da nicht.
Wenn ihr mehr Künstler und Künstlerinnen werdet,
ja,
wer
stimmt.
Weiß, ob sich da nicht so eine Ambition herausarbeitet bei dem einen oder anderen.
Das ist tatsächlich auch Teil meiner Arbeit, mit dem Chor natürlich darauf zu achten, dass sich da keine Allüren bilden.
Ja.
Also das ist natürlich auch, weil die ja so authentisch auf der Bühne sind und du fängst natürlich irgendwann auch an, darüber nachzudenken, da ich löse einen Effekt aus und wie kann ich den denn sozusagen jetzt künstlich herstellen? Und das ist der Tod von authentisch sein. Und da muss ich sehr aufpassen, dass es gab eine wunderschöne Geschichte. Wir hatten einen Sänger, der hat gesungen In the Living Years von Michael and the Mechanics, was ja im Prinzip das Lied ist, wo ein Sohn sagt, mein Vater ist gestorben und jetzt haben wir noch gar nicht richtig geredet über Dinge, die ich so auf dem Herzen hatte. Und jetzt geht das nicht mehr, weil der jetzt tot ist. Und das ist ein sehr trauriges Lied eigentlich, finde ich. Aber der Refrain ist eben Say it loud, say it clear. Also redet jetzt, wo die Gelegenheit noch da ist, ist so der Appell. Und ich habe mir gedacht, mein Vater ist relativ früh gestorben. Da war ich so Anfang 30. Und er war gerade ein Jahr in Pension. Und ich hatte Gott sei Dank ein gutes Verhältnis mit meinem Dad und habe eigentlich über alles mit ihm reden können. Aber habe gedacht, das ist echt doof, wenn man das nicht kann. Und habe dann sozusagen die erste Strophe gesungen von diesem Lied und das sozusagen an meinen Vater gesungen. Und dann habe ich das Mikrofon weitergegeben an einen der älteren Herren aus dem Chor und habe gesagt, guck mal, du hast doch auch einen Vater. Wie war das denn sozusagen bei deinem Vater? Und dann singt er über seinen Vater. Und du siehst im Prinzip diese Ahnenkette von Vätern, die eben miteinander geredet haben oder mit ihren Söhnen oder Kindern eben geredet haben oder nicht. Und Horst hat das immer sehr schön gesungen und bei einer Aufführung legte er sich so die Hand ans Herz, während er das sang. Und ich habe ihn dann nach der Aufführung gefragt, sag mal, Horst, was war denn das denn mit der Hand auf dem Herz? Und dann sagte Horst, ja, ich hab die Hand mal dahin gelegt, ich dachte, das sieht irgendwie bewegter aus. Und ich habe gesagt, Horst, ich möchte diese Hand dann nie wieder sehen. Ja, mach das mit deiner Stimme, mach das mit allem Möglichen, aber fang jetzt nicht an, hier so schlechte Schauspielergesten aus den 60er Jahren irgendwie auf diese Bühne zu bringen. So, und das hat dann auch so gefruchtet. Ne? Aber da muss man irgendwie so ein bisschen so die emotionale Hygiene, muss man dann schon irgendwie, da muss man drauf achten, dass das irgendwie ehrlich bleibt.
Okay, klar, Transparenz geht hier ganz klar vor Harmonie bei euch. Da wird auch ganz klar formuliert, wenn was nicht passt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja irgendwie, das ist mein Job. Ja.
Letzte Frage, die stelle ich allen in diesem Podcast. Du als Hamburger, wenn du Hamburg verlassen müsstest für eine längere Zeit und du hättest noch 24 Stunden, was würdest du treiben in diesem wunderschönen Hamburg, in diesen 24 Stunden?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, aber wenn ich 24 Stunden habe, dann kann ich ja ganz viel machen. Ich würde auf jeden Fall, ich würde an der Elbe spazieren gehen. Ich würde vielleicht einmal Rollschuh laufen gehen auf der Rollschuhbahn. Ich würde, egal ob zu St. Pauli oder zu HSV, ich bin ja ehrlicherweise von beiden Fan, dooferweise, gehen und hoffen, dass sie einmal dann auch gewinnen, wenn ich da bin. Obwohl ich dann ja, wenn ich nur 24 Stunden habe, dann die Meisterschaft oder auch den Aufstieg dann nicht miterleben würde. Aber das wäre es eigentlich. Damit ist man ja schon relativ gut ausgelastet.
Den Kinofilm Heaven Can Wait gibt es inzwischen als Stream auf den gängigen Plattformen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. In der aktuellen Ausgabe vom Hamburger könnt ihr zudem all die grandiosen Leute, die ihr in dieser Folge gehört habt, bewundern. Julia Schwendner hat den Tag und den Auftritt im Hamburger St. Pauli Theater in ihren Bildern festgehalten. Lohnt sich. Genau wie den Chor live zu sehen. Ein Riesenspaß. Es wäre leicht, mit einem Projekt wie diesem auf die Tränendrüse zu drücken. Billig ergaunerter Emotionen. Den Weg geht man hier nicht. Das Leben fordert Schweiß und Tränen und der Tod läuft immer mit. Aber hier und heute kann der Himmel warten, denn wir leben jetzt. Und mit diesem Gefühl leite ich zum Ende der Folge über. Danke an alle, die mitgemacht haben. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet. Und natürlich an euch.
Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne, empfehlt ihn weiter und bitte gebt uns gerne eine kleine Bestbewertung auf eurem Lieblingspodcast-Kanal. Das hilft uns tatsächlich sehr. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder am 15. Juni. Dann sprechen wir mit dem Hamburger Tourismus- und Marketingchef Michael Otremba über die neue Gastgeberstrategie dieser Stadt. Die Zeiten ändern sich, Städtemarketing auch. Hamburg kann so viel mehr als Musical. Davor meldet sich mein Kulinarik-Kollege Boris Rogosch wie immer am Ende des Monats mit einem ziemlich schmackhaften Thema. Und jetzt, ahoi, eure Regine und die Hamburger Gang. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds & Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an hello@soundsandpots.studio. Wir hören uns.